Wir hören die Lesung aus Johannes Kapitel 4, die Verse 31 bis 42. Währenddessen drängten ihn die Jünger: Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte: Ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander: Hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte: Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht, und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät, und der, der erntet. Das Sprichwort sagt: Einer sät und ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet, und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Bitte lass du es nun in unsere Herzen und Köpfe eindringen und gib du, dass es dort Frucht bringt zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn es bei uns in der Familie Zeit zum Essen ist, dann gibt es einen Ablauf, der so regelmäßig ist, dass man ihn fast schon als Ritual bezeichnen könnte. Ihr kennt ihn bestimmt aus eurer Familie und er geht ungefähr so. Jude sagt: Das Essen ist fertig. Keine Reaktion. Das Essen ist fertig. Keine Reaktion. Das Essen ist fertig. Immer noch keine Reaktion. Und dann muss der Vater her und sagt: Leute, das Essen ist fertig. 3, 2. Und meistens kommen die Kinder dann gerade noch rechtzeitig, was vielleicht auch mit einer großzügigen Zählweise zu tun hat. Wir waren ja schließlich auch mal Kinder und wir wissen, wie schwer es sein kann, dass man sich von dem loseist, mit dem man gerade beschäftigt ist als Kind. Manche Dinge können uns so gefangen nehmen, dass wir alles andere um uns herum vergessen. Und es geht natürlich nicht nur Kindern so, sondern wenn wir ehrlich sind, dann geht es uns Erwachsenen auch manchmal so. Da ist der Bibelabschnitt vor uns gar nicht mal unbedingt eine Ermutigung für Eltern und andere Verzweifelte, denn hier ist es nicht irgendjemand, sondern Jesus selbst, der nicht zum Essen kommt. Jesus war mit seinen Jüngern den ganzen Tag unterwegs, so viel vielleicht als Hintergrund, und jetzt ist es um die Mittagszeit und Jesus hat sich müde von der Reise an einen Brunnen im Land der Samaritaner gesetzt. Dazu muss man wissen, dass Juden und Samaritaner sich nicht sonderlich gut verstehen. Und trotzdem sind die Jünger von Jesus in die nahegelegene Ortschaft gegangen, um dort etwas zu essen zu kaufen. Sie sind schließlich auch hungrig und müde von der Reise und dort sind sie jetzt. Und in der Zwischenzeit, das ist so die Vorgeschichte, hat sich am Brunnen ein Gespräch zwischen Jesus und dieser samaritischen Frau entwickelt. Und anfangs war die Frau noch skeptisch, macht sich so ein bisschen auch über ihn lustig, aber der jüdische Rabbi dort, der weckt ihre Neugier. Und schnell geht das Gespräch in die Tiefe. Und als die Jünger aus der Stadt schließlich zurückkehren, da ist sie schon wieder dorthin zurückgerannt. Und sie trommelt die ganze Einwohnerschaft zusammen und berichtet von dieser Begegnung mit der Frau. Und die entscheidende Frage lautet, könnte dieser Mann der verheißene Christus sein, von dem sich viele Menschen Rettung erhoffen? Die Frau ist also weg und eigentlich könnte Jesus sich hier an dieser Stelle eine kurze Pause gönnen. Aber überraschenderweise scheint es ihn überhaupt nicht zu kümmern. Und irgendwann werden dann die Jünger ungeduldig, sie haben schließlich auch ordentlich Kohldampf und wenn sie eine Uhr hätten, würden sie wahrscheinlich betont draufschauen und sagen, Rabbi, das Essen ist fertig. Was könnte dich so gefangen nehmen, dass du Essen und Hunger und Müdigkeit völlig vergisst für einen Moment? Für Kinder ist es vielleicht ein Spiel oder vielleicht ein Spielfilm. Was könnte dich so gefangen nehmen wie Jesus hier? Für Jesus ist es das Gespräch mit dieser Frau. Selbst als sie gegangen ist, ist er noch gefangen genommen von der Möglichkeit, was passieren könnte, wenn sie zurückkommt. Hier könnte ein verlorener Mensch zurück zu Gott finden. Und das nimmt ihn gefangen. Die Jünger sind derweil von etwas ganz anderem gefangen genommen, nämlich von ihren knurrenden Mägen. Das Potenzial, das in diesem Moment steckt, geht ihnen völlig verloren. Und deshalb will Jesus hier in dieser kurzen Episode, dass sie, die Jünger, die Welt mit seinen Augen sehen. Und deshalb macht er sie, wie die Frau vorhin schon, macht er sie zuerst neugierig, indem er sagt, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Hat ihm jemand was zu essen gebracht? Sie sind verwundert und er erklärt dann weiter. In Vers 34, da sagt er, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und wörtlich sein Werk vollende. Ihr kennt doch das Gefühl, wenn man sich nach einem richtig guten Essen zufrieden zurücklehnt und die Augen zumacht und die Hände über dem vollen Bauch faltet. Und es ist also, ob Jesus sagen würde, so geht es mir, wenn ich Gottes Willen getan habe. Gottes Willen zu tun bereitet mir die größte Freude, größer als das beste Essen. Das stärkt und sättigt Jesus innerlich, geistlich, noch mehr als irgendein Essen es körperlich könnte. Und Jesus ist davon, von diesem Moment, von dieser Gelegenheit, Gottes Willen zu tun, so gefangen genommen, dass er sein Essen liegen lässt und seinen Bauch ignoriert. Könnte dich dasselbe genauso gefangen nehmen? Das heißt natürlich nicht, dass Jesus nicht mehr hungrig ist. Doch der innere Hunger danach, Gottes Willen zu tun, ist einfach viel größer als dieses körperliche Verlangen nach Nahrung. Und erst wenn er diesen Hunger gestillt hat, kann er auch sein Essen dankbar genießen. Eins nach dem anderen. Jesus hat seine Bedürfnisse im Leben richtig geordnet. Und diese Ordnung will er seinen Jüngern hier weitergeben. So viele unserer täglichen Bedürfnisse können Sie und uns ablenken von dem, was wirklich zählt. Und Jesus zeigt uns hier, was wirklich zählt. Und bei ihm heißt es, das Essen darf ruhig auch mal kalt werden, wenn das Herz dafür brennt, Gottes Werk zu vollenden. Und vielleicht siehst du das Beispiel von Jesus und willst jetzt ganz kurz in der Stille ein Ja vor Gott aussprechen und sagen, ja Gott, dein Wille soll mir mehr wert sein als alles andere. So wie Jesus, mein Herr, dem ich nachfolge. Ja, dein Wille ist das Wichtigste. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann fragst du dich vielleicht, naja, und was jetzt? Was bedeutet es denn, Gottes Willen zu tun? Und dann fallen uns vielleicht als erstes die 10 Gebote ein. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob und inwiefern die Jünger nicht den Willen Gottes getan haben. Sie haben nichts gestohlen und niemanden umgebracht, sind sogar in ein Dorf gegangen von Leuten, die sie nicht besonders leiden können. Und es ist nichts passiert. Sie haben nicht zu niemandem begehrt. Im Gegenteil, sie haben sogar für ihren Meister das Essen besorgt. Und das eben in dieser samaritischen Stadt. Also man könnte wirklich sagen von der Perspektive, dass sie nichts gegen den Willen Gottes getan haben. Aber sie haben eben auch nichts für den Willen Gottes getan. Und hier sagt Jesus, worin der Wille Gottes besteht, nämlich, dass man Gottes Werk vollendet. Und um zu wissen, was das bedeutet, Gottes Werk zu vollenden, dazu muss man die Welt mit den Augen von Jesus betrachten. Und dabei hilft Jesus seinen Jüngern hier. Wie geht das? Ja, wenn wir weiterlesen, dann sehen wir hier, hier ist es etwas umschrieben, aber wörtlich fordert Jesus sie hier auf, dass sie zuerst eins tun, nämlich dass sie ihre Augen erheben, weg von ihren Tellern mit dem Essen, weg von dem, was sie gefangen nimmt, und hin zu dem, was Jesus gefangen nimmt. Denn aus den Augen von Jesus ist diese Gegend keine staubige, gottverlassene Ecke in Palästina, voller Leute, mit denen ehrlich gesagt kein anständiger Jude irgendwas zu tun haben will, sondern Jesus, so heißt es hier, blickt sich um und er sieht ein Erntefeld. Und in diesen Menschen sieht er eine Ernte, die so reif ist, dass sie nur wartet darauf, dass sie in das Reich Gottes eingebracht wird. Und dann heißt es hier, und wer daran mitarbeitet, Vers 36, der wird seinen Lohn dafür empfangen von Gott, dem diese Menschen wichtig sind. Das ist Gottes Blick auf diese Welt. Und von dieser Perspektive ist Jesus so fasziniert, dass er das Essen vergisst und sich ganz auf diesen nächsten Moment konzentriert, im Gebet wahrscheinlich. Wenn dann die ganze Ortschaft zu ihm kommt und viele von ihnen zum Glauben an ihn kommen und errettet werden. Er sieht sie an mit Augen voll von Gottes Lieben. Er sieht das Kostbare in ihnen. Und er weiß, diese kostbaren Menschen werde ich mit meinem Leben am Kreuz erretten. Dort vollende ich das Werk, das mein Vater mir aufgetragen hat. Und Jesus weiß, danach werde ich die Ewigkeit mit ihnen verbringen. Was ist ein Teller voller Essen? Liebe Brüder und Schwestern, in wenigen Stunden geht Pro Christ hier los, bei uns in Leipzig. Worauf hast du deinen Blick gerichtet? Wenn wir unseren Blick auf diese Stadt richten und sie mit Jesu Augen betrachten, dann werden wir vielleicht von Neuem feststellen dürfen, dass auch hier eine Ernte einzubringen ist. Pro Christ ist die Gelegenheit vor uns. Jetzt ist nicht die Zeit, um die Hände in den Schoß zu legen. In Sprüche 10,5, Kapitel 10, Vers 5 heißt es, wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande bereitet. Und wir wollen doch Gott Ehre bringen, nicht wahr? Also lasst uns mit anpacken. Lasst uns den Mut haben, hinauszugehen und Menschen einzuladen. Diese Woche und natürlich auch bei der Nacharbeit, die folgt. Diese Woche, die ist schnell vorbei. Aber die Nacharbeit, die ist in vielen Fällen entscheidender als die Woche. Jetzt ist Gottes Erntezeit. Jetzt heißt es, Gottes Willen tun und sein Werk zu vollbringen, mit anzupacken, auf vielerlei Weise. Also lasst uns das tun. Und lasst uns deshalb jetzt auch für zwei Dinge beten. Nämlich erstens, dass Gott uns diesen Blick auf die Stadt schenkt, den Blick, den Jesus hatte. Und dass wir dadurch auch seinen Willen erkennen. Wenn wir ein Erntefeld sehen, dann wissen wir, die Ernte ist dran. Und zweitens, dass uns dieser Blick genauso gefangen nimmt wie Jesus, damit wir dann auch Gottes Ernte mit einbringen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du mit Gottes Blick auf diese Stadt geblickt hast. Und dass du mit Gottes Blick auf uns geblickt hast. Wir danken dir für die Errettung, die du uns geschenkt hast, dass du das Werk am Kreuz vollendet hast. Und doch gibt es jetzt eine Ernte einzubringen. Verlorene Menschen in dieser Stadt müssen das Evangelium hören. Bitte hilf du uns, dass wir uns durch nichts ablenken lassen. Gib du uns die richtigen Ohren, um anderen zuzuhören. Gib uns die Liebe, um anderen so zu begegnen, wie Jesus dieser Frau begegnet ist. Und gib uns aus dieser Liebe heraus und aus deiner Weisheit heraus auch die Worte, um Menschen zu Jesus hinzuführen. Das bitten wir, dass dadurch Gottes Ernte eingebracht wird und Gottes Ehre groß wird. In deinem mächtigen Namen bitten wir all dies. Amen.